Nochmal einen guten Morgen von mir, hatte ich zwar vorhin schon mal gesagt, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin total begeistert von dir, Holger. Und ich bin, manchmal denke ich, also Gott hat auch einen tollen Humor, weil ich bin, ohne dass wir das abgesprochen haben jetzt, du hast die Lieder, die du ausgesucht haben, die passen super zur Predigt und auch das Fürbittengebet. Also ich bin echt begeistert. Das ist echt unglaublich. Ja, wir haben, der Jim Dieke hatte das ein paar Mal schon erwähnt, wir haben ein Quartalsthema. Wir redeten zuerst über Liebe, dann in dem nächsten Monat über Glaube und jetzt im Märzbereich, wo es auf Ostern zugeht, über Glaube und Liebe und Jesus als Vorbild. Als Vorbild für Glaube und Liebe. Das alles steht im Zusammenhang mit der Jahreslosung in 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, das ist, geht sich ganz viel, wir haben jetzt viele Predigten gehört über Liebe, über Glaube, aber was geschieht, wenn Glaube und Liebe ins Wanken geraten? Deshalb habe ich mir heute als Thema ausgesucht, wenn Träume platzen, was uns bleibt nach dem Platzen der Träume. Ja, Manfred, du stehst hier, du sitzt da so als potenzielles Opfer. Bist du schon mal von Menschen, denen du, von denen was Bestimmtes erwartet hast oder auf die du gebaut hast, enttäuscht worden?
Natürlich.
Du brauchst nicht jetzt ins Detail gehen, aber das ist also schon mal bei dir der Fall gewesen. Marianne, wie ist das denn bei dir gewesen?
Ja, bei mir auch. Möchte ich auch nicht sagen, was.
Der Zweite. Fred, du bist immer sehr eloquent. Wie war es denn bei dir gewesen?
Ja, das ist ganz menschlich. Also bei mir ist es auch passiert, ja.
Also ich glaube, ich könnte jetzt so durchgehen. Gibt es irgendjemand, der noch nicht enttäuscht worden ist von Menschen? Ganz mutig die Hand hoch, sagen, ich war, bin immer mit allen super klar gekommen, alle waren immer super nett zu mir. Wie? Kein? Nicht einer? Ja, jetzt, ich bin echt enttäuscht. Also ich habe echt gedacht, hier wären so wenigstens so drei Leute, die sagen würden, also mich lieben alle. Ich habe noch nie jemanden enttäuscht und bin auch noch nie von anderen enttäuscht worden. Das ist irgendwie komisch. Also, okay. Ich gehe jetzt nicht weiter durch die Reihen, sonst will mir keiner seine Lebensgeschichte beichten. Okay, wie war eure Reaktion, nachdem ihr enttäuscht worden seid in einer bestimmten Situation? Wenn ihr gedacht habt, ihr habt alles gegeben und trotzdem keinen sichtbaren Erfolg gehabt oder das, was ihr da hinein investiert habt in irgendetwas, das hat nichts gebracht anscheinend. Also ich behaupte mal, dass jeder Mensch Lebensträume hat. Jeder Mensch hat Lebensträume. Das fängt vielleicht an mit der Berufswahl. Man wünscht sich einen Beruf, wo man dann sagt, also das soll ein Beruf sein, das soll mich erfüllen, glücklich machen. Das soll ein Beruf sein, wo ich vielleicht auch anderen was zurückgeben kann. Und man startet voller Elan in den Beruf und macht eine tolle Ausbildung und vielleicht hapert es da schon so ein bisschen. Man merkt dann irgendwann, man kommt mit bestimmten Leuten nicht klar. Und das kann dann auch so weit gehen, dass man in diesem Beruf auch regelrecht ausbrennt oder das Gefühl hat, jeder Tag, wo ich da hingehe, das ist nur noch eine Qual. Das kann auch genauso gut den Bereich Partnerschaft umfassen. Man sucht sich einen Partner aus und ja, man merkt auf einmal, das stimmt nicht mehr vorne und hinten. Also irgendwie, wir kommen überhaupt nicht mehr miteinander klar. Es funktioniert nicht mit uns. Oder man hat sich irgendwas vorgestellt mit dem Partner und das ja, funktioniert einfach nicht. Familienbereich, jeder träumt davon, eine tolle Familie zu haben, eine perfekte Familie, wo sich jeder versteht und wo es toll ist. Und wie oft sind des Menschen Feinde die eigenen Hausgenossen, wie es so in der Bibel heißt. Wo man dann auf einmal mit seinen Kindern nicht mehr klarkommt oder mit seinen Eltern nicht mehr klarkommt oder mit den Großeltern. Und wo man dann echt froh ist, wenn man seinen Bruder oder seine Schwester nicht mehr sieht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber ich kenne solche Beispiele. Oder man plant einen Vermögensaufbau und denkt, ja, ich möchte dann und dann so, hier so viel angespart haben und irgendwie das und das kaufen oder mir ein Haus kaufen oder was. Und irgendwas passiert dann und dieser Traum platzt, aus welchen Gründen auch immer. Oder man hat irgendwelche Reisepläne und sagt, also einmal im Leben, da möchte ich gerne mal nach Neuseeland, mein Traumland. Da möchte ich gerne mal hinreisen. Und dann irgendwie funktioniert das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dieser Traum ist dann immer nur ein Traum geblieben und nie umgesetzt worden. Oder man setzt sich für ein Ideal ein, von dem man überzeugt ist und denkt, also wenn ich alle meine Kraft in diese Sache stecke, also dann muss ja irgendwie auch was Tolles zurückkommen vielleicht. Die Iris in der Arbeit mit den Royal Rangers, völlig am Anfang mit vollen Idealen und hinterher irgendwann, wenn vielleicht dieser Erfolg ausbleibt, dass die Kinder das vielleicht nicht so zurückgeben, du, alles, was du da so an Power reingesteckt hast. Vielleicht kann dann auch irgendwie ja, so eine Leere auftreten. Muss nicht sein, kann aber passieren. Ja, was ist, wenn alles, was man so aufgebaut hat, wie ein Kartenhaus zusammenbricht? Wenn Dinge passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Zum Beispiel, wir heiraten, haben eine Familienplanung und dann stellen sich die Kinder nicht ein. Es ist dann Kinderlosigkeit. Wie gehe ich dann damit um? Oder ich suche nach einem entsprechenden Partner für das Leben, mit dem man, wo man auch träumt, man hat einen Freund, Mann oder Frau, mit dem man halt durchs Leben geht. Ein Ehepartner, ein Freund, aber man findet niemanden, der zu einem passt. Es tut sich nichts. Also heute gibt es ja die schönen Datingportale, da kann man sich irgendwie im Internet verabreden und dann einen Partner vielleicht aussuchen. Ja, aber man trifft den dann und stellt dann fest, der ist es auch nicht. Und dann versucht man es beim Nächsten und wieder beim Nächsten und irgendwie denkt man, nee, irgendwie, das ist es einfach nicht. Ich finde niemanden, der irgendwie zu mir passt. Warum ist das so? Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Oder man hat Pläne, man hat Pläne mit seinen Kindern und denkt, ich lasse denen eine gute Schulbildung zukommen und ich gebe denen Nachhilfe, ich schicke die aufs Gymnasium und dann haben die Schwierigkeiten, man fängt dann an mit Nachhilfe und man merkt, die Kinder leiden eigentlich, und sind dafür gar nicht so, eigentlich ist das gar nicht ihr Weg. Und die Kinder fangen auf einmal an, sich ganz anders zu entwickeln. Oder die Kinder haben auf einmal so ganz skurrile Freunde und kommen dann vielleicht auch auf die schiefe Bahn oder fangen dann an, Drogen zu nehmen oder irgendeinen Mist zu machen. Und das habt ihr gar nicht so erwartet. Die Kinder entwickeln sich ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Was passiert dann? Oder es kommt zu einem Jobverlust, der auf einmal eure Finanzierung, ihr habt ein Haus gebaut und die Finanzierung steht, alles super und auf einmal ist ein Jobverlust da und die Finanzierung platzt. Ihr müsst das Haus wieder verkaufen. Das habe ich auch schon in dem Ort, wo ich arbeite, habe ich das schon erlebt. Ich komme da so ein bisschen rum und habe gesehen, wie eben Häuser eben geräumt werden. Und das ist schon peinlich, auch gegenüber den Nachbarn und dem Freundeskreis, wenn man auf einmal ausziehen muss. Oder was ist, wenn eine Erkrankung in eurem Leben da ist, die eure gesamte Lebensplanung durcheinander wirft? Jeder Mensch ist, das ist bei mir genauso, bei jedem Mensch ist es so, er glaubt, man kommt gesund auf die Welt und stirbt irgendwann an Altersschwäche. Und man denkt, man hört ja, gut, Menschen die können eine Krebserkrankung bekommen, aber wer rechnet denn damit, dass das bei einem selber ist? Ich glaube, so ziemlich niemand. Das kann auf einmal deine ganze Lebensplanung verändern. Ich glaube, dass Menschen zu allen Zeiten Träume hatten, die geplatzt sind. Also ich kann da auch ein paar Beispiele aus der Bibel nennen. Also zum Beispiel im ersten Buch der Könige, Kapitel 18, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte, ist ein Prophet namens Elia, der ist da am Berg Karmel in Galiläa, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist das. Und es kommt dazu so einem, wenn ihr früher so, ich habe als Kinder noch Westernfilme geguckt, wenn ihr euch an Westernfilme erinnert, es kommt dazu so einem Showdown. Da ist einmal der Elia als Anhänger von dem Gott Israels, also Jahwe, und dann sind da so ein paar hundert Baalspriester, die eben dem Gott Baal, der in den umliegenden Ländern so verehrt wird, die dem halt dienen. Und dann gibt es, lest die Geschichte mal nach, total spannend zu lesen, gibt es einen riesen Showdown und Jahwe verherrlicht sich und Elia setzt sich also durch. Ein grandioser Erfolg für Elia. Ganz toll. Und dann auf einmal, kaum ist er oben angekommen auf dem Gipfel des Erfolges, gibt es einen riesen Tiefschlag. Dann sagt die Königin Isabel, also du hast dafür gesorgt, dass meine Baalspriester da umkommen. Wollen wir mal sehen, wie du dich fühlst. Morgen um die gleiche Zeit bist du nämlich tot. Dafür werde ich sorgen. Da entsteht eine Riesenangst bei dem, der flüchtet in die Wüste, hat einen Riesenfrust und das geht dann so weit, dass er am Ende depressiv wird. Der sagt in 1. Könige 19, Vers 10, ich habe dem Herrn von ganzem Herzen gedient, also im Gebet sagt er das zu Gott, ich habe dir von ganzem Herzen gedient und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Die anderen Priester, Jahwe-Priester, haben sich schon umgebracht und ich bin der Letzte, der übrig ist. Ich habe alles für dich gemacht, aber jetzt am Ende stehe ich alleine da. Und jetzt sitze ich hier in der Wüste mit meiner Angst, mit meinem Frust, mit meiner Traurigkeit und mich wollen sie jetzt auch noch umbringen. Was ist da aus diesem Erfolg geworden, aus seinem Traum? In Johannes 21, Vers 15 bis 17, da lesen wir von den Emmaus-Jüngern, die den Jesus da begleiten, der Jesus, den sie gar nicht erkennen. Nach der Auferstehung treffen sie da auf dem Weg in das Dorf Emmaus und sagen, wir haben gedacht, dass der Messias, dass Jesus der Messias wäre, der das Königreich Judäa wieder aufbaut als Himmelreich, aber er ist gestorben. Der Meister, dem wir vertraut haben, ist tot. Genau, jetzt muss ich mal gucken. Könntest du mal den Text in... Okay. Dann lesen wir von Petrus. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Wahrscheinlich, denke ich mal, dass Jesus ihm die Frage gestellt hat, weil in der Nacht des Verrates, also von Gründonnerstag auf Freitag, Petrus dreimal gesagt hatte, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Am Ende sagt er sogar als Krönung, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Ich kenne den absolut nicht. Er hat ihn dreimal gesagt, ich, aus purer Angst, selber erkannt zu werden, dass er ihn nicht kennt. Und dann fragt Jesus dreimal, ob er ihn lieb hat. Ich sehe jetzt nicht, dass Jesus Petrus Vorwürfe macht, aber ich glaube, dass diese Frage, die dreifache Frage, mehr Schmerzen zufügt als alle Vorwürfe. 2. Timotheus 4, in 2. Timotheus 4 lesen wir, dass Paulus schreibt, Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonik gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Crescens ist nach Galatien und Titus in Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir geblieben. Wenn du kommst, bringe Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Der Schmied Alexander hat mir viel Böses angetan. Er wird dafür vom Herrn die Strafe erhalten, die er verdient hat. Hüte dich vor ihm, denn er hat unsere Botschaft von Jesus Christus erbittert bekämpft. Bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Gott möge ihnen verzeihen. Der Herr aber half mir. Er hat mir Kraft gegeben, sodass ich selbst an diesem Ort die rettende Botschaft von Jesus verkünden konnte und Menschen aus aller Welt sie hörten. Alle ließen mich im Stich, sagt Paulus. Paulus merkt vielleicht im 2. Timotheusbrief, das ist übrigens der letzte, das ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen, der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief, den wir von Paulus haben. Wenn ihr am Anfang des Kapitels nochmal nachlest, dann spürt ihr, dass er etwas von seiner bevorstehenden Hinrichtung sagt. Also er merkt, dass es auf den Tod zugeht. Aber haben Jesus und Petrus ihre Aussagen bzw. Fragen als Vorwurf gemeint? Einmal Jesus an Petrus und Paulus an seine Mitarbeiter, die ihn verlassen haben? Ich denke nicht. Vielleicht ist es nur die Feststellung, dass Menschen Schwächen haben können, und zwar in entscheidenden Momenten. Da, wo wir sie am meisten brauchen würden, da lassen sie uns im Stich. Was bleibt also am Ende, wenn alle Träume platzen? Wenn wir zurückgeworfen werden auf den bloßen Grund unseres Seins, nämlich alle Hilfe und Barmherzigkeit und Liebe, die mich tröstet, alleine von Gott zu erwarten. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Samuel Koch. Das ist ein junger Mann gewesen, der am 4. Dezember 2010 in der Sendung Wetten, dass aufgetreten ist und dort in der Sendung eigentlich so eine Art Sprungshow vorführen wollte. Und das ist vor einem Millionenpublikum so in die Hose gegangen, dass er schwer gestürzt ist und seitdem querschnittsgelähmt ist. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch den kennt. Der hat inzwischen einige Bücher geschrieben. Der ist also vom Hals an gelähmt. Also nicht nur irgendwie von unten, hier von Hüfte an, sondern vom Hals an. Da habe ich die Tage etwas in der Losung gelesen, das möchte ich euch gerne vorlesen, weil das was Gutes wiedergibt. Samuel Koch schreibt, als ich so am Tiefpunkt meines Lebens war und alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Perspektiven, Pläne und Ideen zerstört waren und ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, war es in dieser verzweifelten Lage die logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Ich glaube, die Existenz Gottes ist kein Notprogramm, wenn Menschen versagen, wenn andere mich im Stich lassen. Gott lässt sich auch nicht einspannen, um anderen Vorwürfe zu machen. Das hat Paulus hier auch nicht so gemeint. Alle anderen haben mich im Stich gelassen. Was bleibt denn dann am Ende? In 1. Korinther 13, Vers 13 lesen wir, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe die größte. Da haben wir auch wieder unser Quartalsthema, Glaube und Liebe. Am Ende ist also die Liebe die größte unter ihnen. Und zwar allein die Liebe zu Gott und zu allen Menschen. In Markus 12, Vers 29 bis 31 lesen wir vom Doppelgebot der Liebe. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das Interessante ist, dass Jesus hier den Propheten Micha aus dem Kapitel 6, Vers 8 zitiert. Da heißt das nämlich auch schon, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, nämlich Gott, deinen Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum, habe ich mir die Frage gestellt, warum sollen wir denn lieben? In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir sollen lieben, weil Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Gottes Feinde waren. Und weil er uns liebt, sollen wir diese Liebe auch weitergeben. In Johannes 15, Vers 13 lesen wir, niemand hat mehr Liebe als einer, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus hat sein Leben für uns gegeben, weil wir seine Freunde sein dürfen. Wir haben bald die Karwoche, das Kreuz erinnert uns daran. In 2 Wochen ist Karfreitag und dann Ostern. Und wir erinnern uns dann daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 steht, wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und da sind wir wieder bei dem Quartalsthema. Jesus als Vorbild für Glaube und Liebe. In dem Lied, der eine oder andere kennt das, Vater im Himmel, da kommt eine Zeile drin vor, da heißt es, und dein Licht scheine durch mich. Wenn wir anfangen, wenn wir persönlich anfangen zu lieben, dann scheint Gottes Licht durch uns. Auch wenn es nur für uns selber so klein scheinen mag, aber auf andere Menschen kann das einen sehr großen Einfluss haben, wenn wir anfangen, Liebe zu üben. Wir streben oft nach vielen Dingen in der Hoffnung, darin Erfüllung zu finden. Aber ohne Liebe werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Wenn wir unsere Zeit und Kraft für etwas einsetzen, was uns nicht erfüllt, dann frustriert uns das. Liebe ist immer das Beste, wofür wir unser Leben einsetzen können. Liebe tut nicht nur anderen gut, sondern auch dem, der Liebe gibt. Wenn wir uns darauf ausrichten, anderen Liebe zu geben, also ein Segen zu sein, dann werden wir selber von Freude erfüllt. Ich glaube, es gehört zu den größten Sehnsüchten des Menschen, von anderen geliebt und wertgeachtet zu werden. Ich habe jetzt euch noch zum Ende meiner Predigt etwas mitgebracht, und zwar eine Erinnerung an die größte Liebestat der Weltgeschichte. Hier sind so Nägel drin und jeder von euch kann sich einen der Nägel rausnehmen und ihr könnt euch diesen Nagel mit vielleicht Tesafilm ins Badezimmer an den Spiegel kleben oder irgendwo ins Arbeitszimmer oder in die Küche an den Kühlschrank oder irgendwo. Und immer wenn ihr auf diesen Nagel schaut, dann dürft ihr euch daran erinnern, dass an Karfreitag die größte Liebestat der Weltgeschichte geschehen ist. Dass jemand euch persönlich so unglaublich liebt, dass er bereit war, weil ihr seine Freunde seid, weil er euch die Freundschaft angeboten hat, dass er gesagt hat, ich bin bereit, mein Leben für euch zu geben, weil jeder von euch mir so extrem viel wert ist. Ich bin bereit, für euch zu sterben. Und wenn wir das jetzt, ich teile diese Nägel aus, wer möchte, kann sich da einen rausnehmen und mitnehmen zu Hause als Erinnerung. Und manchmal ist das auch ganz gut, wenn man an etwas erinnert wird, was Gott getan hat. Und vielleicht ist der Nagel eine gute Erinnerungshilfe. Und währenddessen hören wir dann ein Lied von Kay Gaunt, Was uns bleibt, das sie auch geschrieben hat in einer Phase, wo sie in einer tiefen Lebenskrise war. Amen.